Angewohnheiten zu überwinden, das ist ja gar nicht so einfach. Mancher zum Beispiel kaut vielleicht immer wieder auf seinen Fingernägeln rum. Andere haben die etwas nervige Angewohnheit, den Kugelschreiber immer so klack, 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 ne? Raus und wieder rein zu machen. Und wieder andere haben vielleicht einfach irgendwelche schlechten Essgewohnheiten. Und vielleicht hast du auch eine schlechte Angewohnheit, von der du schon lange weißt und wo du dir denkst, das wäre eigentlich schön, wenn ich das mal ablegen könnte. Doch das Problem ist, dass das gar nicht so einfach ist. Man will vielleicht schon länger nicht mehr ständig auf den Fingernägeln herumkauen oder nicht zu oft und zu tief in die Chipstüte greifen, und doch passiert das immer wieder. Und das ist ja eigentlich auch das Problem, beispielsweise mit diesen ganzen Neujahrsvorsätzen. Gute Vorsätze zum Jahreswechsel, die man sich macht und die dann doch nicht umgesetzt werden. Im neuen Jahr, da will ich mal wieder richtig Sport machen. Oder im neuen Jahr, da will ich endlich weniger Zeit auf Social Media verdaddeln. Im neuen Jahr will ich täglich meine Bibel lesen. Man nimmt sich etwas fest vor und man glaubt daran, und trotzdem, es klappt nicht. So oft scheitert man, und oft schon nach wenigen Tagen. Und ebenso ist es auch mit sündigen Verhaltensweisen. Da hat vielleicht jemand ein Problem mit unkontrollierten Wutausbrüchen. Und er denkt sich, um das in den Griff zu bekommen, da werde ich mir jetzt angewöhnen, in jeder Situation erst einmal bis 10 zu zählen, so in mir drinnen, still bis 10 zu zählen, bevor ich auf irgendeine Situation dann auch reagiere. Das Problem ist bloß, manchmal ist der Ärger dann so groß, dass man das mit dem Zählen wieder vergessen hat. Warum also funktioniert das nicht? Warum klappt das nicht, dass wir unsere schlechten Angewohnheiten, aber auch unsere sündigen Verhaltensweisen, die wir erkannt haben, von denen wir uns wirklich auch trennen wollen, warum kriegen wir das nicht so einfach in den Griff? Warum kann man nicht abstellen und ändern, was man als falsch erkannt hat? Und der Grund ist, dass Verhaltensänderung immer nur an der Oberfläche ansetzt und nicht an der Wurzel. Es setzt immer nur an der Oberfläche an und nicht an der Wurzel. Es ist so, wie wenn du deinen Rasen von jeglichem Löwenzahn befreien willst. Dann kannst du dir den Rasenmäher nehmen, du kannst da einmal drüber gehen und dann sieht der Rasen wieder schön aus, kannst du alles abmähen. Aber was wird passieren? Du brauchst nur wenige Tage zu warten, dann sprießen dieselben Löwenzahnpflanzen wieder hervor. Es hilft nur eins. Du musst die ganze Pflanze samt ihrem Wurzelwerk ausgraben. Und so ist es auch bei uns Menschen. Wir müssen an der Wurzel ansetzen. Und die Wurzel bei uns Menschen, das ist unser Herz. Das ist das menschliche Herz. Das Herz, verstanden jetzt als den Kern der menschlichen Person, dieses seelisch-geistige Zentrum unseres gesamten Lebens. Hier am Herzen müssen wir ansetzen. Da braucht es Veränderung, da braucht es Erneuerung. Nachdem so viele Texte aus dem Buch der Sprüche, durch das wir uns ja so ein bisschen durcharbeiten, bisher betont haben, wie gut es ist und wie wichtig es ist und wie notwendig es ist, in der Weisheit zu leben, danach zu streben, Gottes Wege zu gehen, nach all diesen ganzen Appellen und Motivationsreden, da wird es endlich Zeit, jetzt über diese Kernfrage auch mal nachzudenken. Und deswegen lautet das Predigtthema heute: Ein weises Leben beginnt im Herzen. Es geht um diesen Ursprung, um diesen Ansatzpunkt. Ein weises Leben beginnt im Herzen. Darüber spricht Salomo im Buch der Sprüche, und ich lese uns jetzt vor aus Sprüche 4, Verse 20 bis 27. Sprüche 4, Vers 20 bis 27. Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus den Augen kommen, behalte sie in deinem Herzen. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leibe. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul. Lass deine Augen stracks vor sich sehen und deinen Blick gerade ausgerichtet sein. Lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen und alle deine Wege seien gewiss. Weiche weder zur rechten noch zur linken. Wende deinen Fuß vom Bösen. Wende deinen Fuß vom Bösen. Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Mit diesem Aufruf beginnt hier dieser Abschnitt, mit diesem erneuten Aufruf zuzuhören. Wer jetzt die vergangenen Wochen und Monate schon öfter mal hier war und andere Predigten über die Sprüche gehört hat, der denkt sich, Mensch, das habe ich ja schon sehr oft gehört in den ersten drei Kapiteln des Sprüchebuches. Ja, immer und immer wieder gibt es da diesen Aufruf, zuzuhören. Diesen Aufruf, aufmerksam zu sein, sich belehren zu lassen, Gott gehorsam zu sein. Immer und immer wieder. Und man fragt sich jetzt, ja Mensch, warum das denn nun schon wieder? Nimmt das denn jetzt überhaupt kein Ende mit diesen ganzen Ermahnungen? Nun, wir achten bitte trotzdem nochmal genau hier auf die Worte in diesen Versen. Ich lese es uns nochmal. Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus den Augen kommen. Behalte sie in deinem Herzen. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leibe. Haben wir das mitbekommen? Hier werden Körperteile angesprochen. Hier werden Körperteile angesprochen. Hier wird unser Ohr, also unsere Fähigkeit zu hören, und unsere Augen, unsere Fähigkeit zu sehen. Das beides wird hier so adressiert. Denn weise zu sein beginnt damit, es heißt, auf die richtigen Stimmen zu hören. Weisheit bedeutet, sein Ohr den richtigen Stimmen zu leihen, sein Ohr den richtigen Worten zu öffnen. Dazu braucht es einen gewissen Glauben, denn wir hören natürlich auf die Stimmen, denen wir vertrauen. Auf wessen Stimmen hörst du? Welchen Worten leihst du dein Ohr? Denn es gibt ja nicht nur diese Stimme der Weisheit, es gibt nicht nur die Stimme Gottes, nein, es sind viele Stimmen, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Alle wollen ihre Botschaften loswerden. Alle wollen ihre Botschaften loswerden an unsere Ohren und sie letztendlich an unsere Herzen senden. Da gibt es Lieder und Filme, da gibt es Talkshows und Sitcoms, da gibt es Bücher und Zeitungen, Nachbarn, Arbeitskollegen, Familienmitglieder, Social Media, alles Mögliche. Überall gibt es Stimmen, die zu uns sprechen. Und alle wollen mit ihren Botschaften zu uns durchdringen. Auf wessen Stimme hörst du da? Auf welche Worte achtest du? Wo ist dein Ohr offen? Wo bist du ganz Ohr? Auf wen wir hören, wem wir unser Ohr leihen, das ist wichtig. Denn die Worte, die gehen eben nicht, wie man manchmal sagt, an einem Ohr rein oder am anderen raus. Vielleicht hat man manchmal dieses Empfinden. Aber nein, es ist ganz häufig anders. Die Worte gehen rein durch das Ohr, aber sie gelangen letztendlich in unser Herz. Die Stimmen, die wir hören, verklingen nicht einfach. Es sind Botschaften, die durch unser Ohr unser Herz erreichen. Also die Ohren und die Augen ebenso, sie sind wie Tore zu unserem Herzen. Sie sind wie Tore zu unserem Herzen. Darum übrigens auch, das mal so als kleine Nebenbemerkung hier an dieser Stelle, legt Gott so großen Wert darauf, dass sein Wort verkündet wird, dass sein Wort gesagt wird, dass es zur Sprache kommt, dass es ausgesprochen wird. Wir kennen das. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi, Römer 10, Vers 17. Die Botschaft muss verkündigt werden, damit Glaube entsteht. Oder die gleiche Richtung finden wir auch in Jesaja 55, Vers 11. Über das Wort Gottes wird dort gesagt, es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Es ist mitnichten so, dass Worte nichts verändern würden. Wir meinen das manchmal. Wir haben vielleicht auch manchmal den Eindruck, gerade im Hinblick auf unsere Gottesdienste oder im Hinblick auf Verkündigung insgesamt, dass wir denken, naja, das haben wir 100-mal gehört. Was soll das denn noch ausrichten? Was soll das noch bringen? Oder das habe ich doch schon x-mal meinem Nachbarn, meinem Freund weitergegeben. Wie soll ihn das noch jemals zum Nachdenken bringen? Und es kann sich so eine Geringschätzung des Wortes einstellen. Worte bringen nichts. Sie verändern eh nichts. Es macht keinen Unterschied. Es geht rein und wieder raus. Wir brauchen es nicht. Was wir brauchen, das sind Taten oder Wunder oder am besten beides. Aber unterschätzen wir hier nicht die Wirkung von Worten allgemein und natürlich erst recht von Gottes Wort. Worte gehen nicht hier rein und da wieder raus. Nein, was in unser Ohr hineingeht, geht in unser Herz. Es verändert und beeinflusst uns. Die Worte, die unsere Ohren hören, sie werden zu Botschaften für unser Herz. Gleichermaßen gilt das natürlich auch für die Augen, für dieses andere Sinnesorgan, für unser Sehen. Auch was wir sehen, das ist nicht unwichtig. Das ist nicht gleichgültig. Auch was wir sehen, wird zur Botschaft für das Herz. Achten wir darauf, dass unser Herz von Weisheit, die durch Augen und Ohren zu uns kommen, verändert wird. Damit die Weisheit, so wie Sprüche 3, Vers 3 es sagt, auf die Tafel unseres Herzens geschrieben wird. Auf die Tafel unseres Herzens geschrieben wird. Wie sieht es da also aus bei dir? Worauf musst du vielleicht mehr hören? Oder auf welche Stimmen solltest du vielleicht auch weniger hören? Wo wird dein Herz mit schlechten Botschaften gefüttert? Wie kannst du das abstellen? Oder wie ist es vielleicht bei euch als Paar oder als ganze Familie? Welche Stimmen prägen euch? Welche Worte haben Einfluss? Welche Worte haben großen Raum bei euch? Und ist es gut, so wie es da läuft? Und wie kann ich mich eigentlich mehr mit Weisheit, mit biblischer Weisheit füllen? Auf wen sollte ich hören? Welchen Stimmen sollte ich besonders mein Ohr leihen? Wo sollte ich besonders gut hinhören? Meine Aufmerksamkeit erhöhen? Gibt es da eine Gewohnheit, die ich mir vielleicht neu zu eigen machen kann? Was kann mir helfen, mein Ohr auf die richtigen Stimmen auszurichten? Achten wir darauf, worauf wir hören. Bedenken wir, was wir sehen. Worte sind nicht nur Worte, sondern Botschaften an unser Herz. Und was wir sehen, das sind auch nicht nur visuelle Phänomene, sondern es sind Botschaften an unser Herz. Fixieren wir uns auf die Weisheit, auf Gottes gute Worte. Denn, das ist hier die Verheißung, sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leibe. Ein zweites, wir gucken auf das Herz als das Zentrum des Lebens. Das Herz, das Zentrum des Lebens, und wir schauen den Vers 23 an. Es ist einer der Schlüsselverse im ganzen Buch der Sprüche, das kann man so sagen. Und wir lesen dort, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ich übertrage mal, kümmere dich um dein Herz, sorge dich um dein Herz. Denn wie wir leben, wie wir reden und wie wir handeln, das hat hier im Herzen seinen Ursprung. Das Herz, es ist nach biblischem Verständnis das Zentrum einer Person. Das Herz macht jemanden aus, wie er ist, was er tut. Es ist dieses Zentrum des Denkens, des Fühlens, des Wollens. Darum achte auf dein Herz, bewahre es. Behüte es. Es gibt nur ein Problem an dieser Stelle, dass unser aller Herz gebrochen ist, dass unser aller Herz nicht in dem Zustand ist, in dem es sein sollte, sein müsste, dass unser aller Herz von Sünde verdunkelt ist, befleckt ist. Wir lesen in den Sprüchen, in Sprüche 20, Vers 9 zum Beispiel, wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert und bin rein von meiner Sünde? Wer kann das sagen? Niemand kann das sagen. Oder Sprüche 22, Vers 15, Torheit steckt dem Knaben im Herzen. Also schon das Kind hat es in sich, es ist in uns drin. Und schließlich, wer auf sein Herz vertraut, Sprüche 28, Vers 26, der ist ein Tor. Also dieses Schlagwort, folge einfach deinem Herzen, das ist im Grunde eigentlich kein sehr guter Rat, jedenfalls kein biblischer Rat. Dein Herz führt dich weg von Gott. Es führt dich weg von der Weisheit, führt dich weg vom besten Weg. Und der Grund für schlechte Verhaltensweisen, für Sünde, liegt letztendlich hier in unserem Herzen, in unserem von Sünde beherrschten Herzen. Auch Jesus sagt das. Immer wieder sagt Jesus das. Nehmen wir mal Markus 12 zum Beispiel. Markus 12 ab Vers 33. Jesus sagt, nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Oder nehmt an, ein Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Und dann wird er deutlich. Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Also sowohl das Buch der Sprüche als auch Jesus Christus selbst lehren uns das, dass Sünde in unserem Herzen ihren Ursprung hat. Noch bevor sie sich in unserem Verhalten offenbart und manifestiert. Durch das ganze Buch der Sprüche hindurch werden wir immer wieder darauf hingewiesen, dass Begierde, das übermäßige Sorgen, das Stolz, das Neid, das verletzende Worte und so weiter zuerst in uns sind, in unserem Herzen, bevor sie dann zum Vorschein kommen. Wie gesagt, Jesus sieht das ganz genauso. Markus 7, noch einmal ein paar Verse. Sehr bekannt. Und er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen heraus böse Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Also einfach nur unser Verhalten ändern zu wollen, ist nicht zielführend. Einfach nur unser Verhalten ändern zu wollen, ist letztendlich sinnlos. Und es ist nicht nur sinnlos, Jesus sagt sogar, dass es falsch ist. Denken wir mal an die Pharisäer. Die Pharisäer, die waren sehr gut darin, ihr äußerliches Verhalten zu verändern, ihr äußeres Verhalten zu trainieren, sich hier ja selbst zu disziplinieren. Sie waren sehr auf ihr Erscheinungsbild bedacht. Und doch kritisiert Jesus sie hart. Er kritisiert sie hart, weil sie das Eigentliche, ihr Herz, übersehen. Sie lackieren sozusagen die Fassade wunderschön, machen die sauber, putzen die richtig heraus, aber im Inneren ist es dunkel und dreckig und ganz verkommen. Und Jesus kritisiert das. Denn Jesus will, dass sich unser Herz ändert, unsere Motive, warum wir etwas wollen, warum wir etwas tun, mit welcher Haltung wir etwas tun, das ist ihm wichtig. Unsere Gesinnung und Einstellung. Und es ist auch so, wenn du nur dein Verhalten versuchst zu zähmen, dich da in den Griff zu kriegen, das kann man ja probieren, das Schlechte irgendwie in den Griff zu kriegen, dann ist das zu wenig. Ich habe so gedacht, das ist vielleicht so wie mit so einem halb aufgeblasenen Luftballon, ne? Und du versuchst, den zusammenzudrücken, so, kannst versuchen, den zusammenzudrücken, dann hast du ihn hier richtig klein und was wird passieren? Dann kommt es unten wieder rausgeploppt, ne? Kannst du sagen, okay, muss ich unten wieder drücken, aber dann lässt du an einer anderen Stelle los, dann kommt es an der Seite wieder rausgeploppt. Du kriegst sie nicht richtig zusammen. Du kriegst sie nicht richtig klein. Es geht nicht. Irgendwo ploppt er wieder auf. Wo du gerade nicht den Druck ansetzt, dann ploppt er eben gegenüber an der anderen Seite wieder auf. Damit du ihn wirklich komplett zusammendrücken kannst, dass er ganz klein wird, dass er hier in deine Faust passt, da hilft nur eins. Du musst die Luft ganz herauslassen. Und so ist es auch mit unserem Verhalten. Du kannst durch Disziplin und du kannst durch gute Vorsätze an der einen Stelle etwas zum Guten ändern. Das ist möglich. Doch irgendwann wird der Druck so groß, dass dann, und meistens ist das an einer ganz anderen Stelle, dass dann irgendwo wieder etwas herausbricht. Irgendwo wieder etwas hervorkommt. Denn was in unserem Herzen ist, das wird immer über kurz oder lang sich in Worten, Handlungen, ja in unserem ganzen Lebensstil zeigen. Unser Verhalten offenbart, was im Herzen ist. Klatsch und Tratsch, könnte man jetzt sagen, zum Beispiel, kann ein Zeichen dafür sein, dass unser Herz von Eifersucht und Neid beherrscht ist. Der Hang zur Lüge liegt vielleicht an einer inneren Unsicherheit, die uns ergriffen hat, dass wir vielleicht von der Anerkennung anderer abhängig sind. Herablassendes und liebloses Verhalten ist möglicherweise auf ein stolzes Herz zurückzuführen und so weiter. Und für eine echte, für eine dauerhafte Veränderung müssen wir schauen, was geschieht eigentlich in unserem Herzen. Was ist hier los? Was sind die Motive für mein Verhalten? Und was es dann braucht, ist ein neues, ein verändertes Herz. Was es braucht, das ist das, was Gott versprochen hat. Durch den Propheten Hesekiel, schon vor langer, langer Zeit. Da gibt es diese wunderbare Verheißung in Hesekiel 36, Vers 26. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Und ich will euch ein fleischernes Herz geben. Was es braucht, das ist diese Neugeburt, von der Jesus Christus selbst spricht. Zum Beispiel im Gespräch mit Nikodemus. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. So kann er das Reich Gottes nicht sehen. Johannes 3, Vers 3. Wir müssen von Neuem geboren werden. Wir müssen ein neues Herz haben. Wir brauchen eine neue Quelle der Kraft. Eine Quelle, die wir zuvor nicht hatten. Dann kann es echte Veränderung geben. Das ist die grundlegende Voraussetzung. Das ist das Fundament, was gelegt werden muss. Und das geschieht durch diesen ehrlichen und aufrichtigen Glauben an Jesus Christus. Darauf, dass wir auf ihn vertrauen. Auf sein Sterben am Kreuz, auf seine Auferstehung am Ostertag. Dann gibt er ein neues Herz. Dann erleben wir diese Neugeburt. Dann entsteht ein Verlangen nach Veränderung. Dann ist natürlich noch nicht alles vollkommen. Keine Frage. Und doch beginnt ein Prozess der Erneuerung. Ein Prozess der Erneuerung und Veränderung unseres Herzens und Lebens. Wenn Salomo uns hier also zuruft, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben, dann stellt sich für uns diese Frage, haben wir dieses Fundament des neuen Herzens? Bist du wiedergeboren? Hast du dieses neue Herz bekommen? Hat Gott dir das geschenkt? Denn das wird gewaltige Auswirkungen auf dein Leben haben, weil das Herz, die Kommandozentrale, das Zentrum für unser Leben ist. Ein letztes, es geht um den Kampf um das Herz, der Kampf um das Herz. Neu geboren zu sein, ich habe es gerade schon gesagt, ein neues Herz bekommen zu haben, das macht dich noch nicht vollkommen. Nein, das ist leider nicht so. Und ein Blick in die Gemeinde Jesu, zum Beispiel hier bei uns, aber auch in jede beliebige andere Gemeinde, der reicht, um die Wahrheit dieser Tatsache vor Augen geführt zu bekommen. Und auch der Blick in dein eigenes Leben wird dir das doch klar zeigen. Wir alle haben noch unsere Fehler und Schwächen, wir neigen zu manchen Sünden. Als Folge des neuen Herzens müssen wir nach Veränderung streben. Und das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Und dieser Kampf muss sein. Dieser Kampf ist auch hart. Es tobt ein Kampf um unser Herz. Hebräer 12, Vers 4 sagt uns, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Im Kampf gegen die Sünde. Das ist ein schwerer Kampf. Das ist ein fordernder Kampf. Das ist ein Kampf, der Opfer erfordert. Ein Kampf, der müde macht, der Anstrengung braucht und in dem wir uns vielleicht auch die eine oder andere Wunde zuziehen können. Das ist aber der Kampf, in dem wir stehen, ein Kampf, in dem es darum gilt, das Alte auszutilgen und mehr zu dem zu werden, was wir längst sind. Durch Jesus Christus. Im Neuen Testament, da wird dieser Kampf, da wird dieser Prozess als eine Phase des Ablegens und Anziehens beschrieben. Ablegen und Anziehen. Ja, so wie man nach getaner, schwerer körperlicher Arbeit die dreckigen Klamotten ablegt, auszieht, um eben etwas Frisches, etwas Schönes, etwas anderes anzuziehen. So sollen auch wir Christen unser neues Herz hervorkehren. Wir sollen Kraft des Heiligen Geistes das ablegen, was es beschmutzt, und anziehen, was Gott Ehre bereitet. Wir lesen, legt von euch ab den alten Menschen, zieht den neuen Menschen an. Beides Epheser 4. Und dann werden hier in unserem Predigttext, wir schauen zurück zu den Sprüchen, drei Bereiche genannt. Wir haben Vers 24 als erstes. Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul. Sei kein Lästermaul. Bildhafte, klare Aussage hier. Es geht also um, man könnte es vielleicht so zusammenfassen, es geht um diese Redesünden. Ne, so würde ich es mal zusammenfassen. Wie spreche ich eigentlich? Vor allen Dingen, wie spreche ich eigentlich über andere? Spreche ich die Wahrheit? Also die ganze Wahrheit oder vielleicht nur die halbe? Übertreibe ich immer etwas? Oder was ist auch Motiv meines Redens? Warum sage ich eigentlich jetzt diese eine Bemerkung? Führt die weiter? Oder wirft die nur ein schlechtes Licht auf irgendjemand anderem? Und auf mich ein besseres Licht vielleicht? Wie rede ich über andere? Das ist schon eine wirklich ernste Frage. Und wenn man da mal so genauer drüber nachdenkt, dann findet man, glaube ich, das ein oder andere, was man da vielleicht auch noch verändern könnte, sollte. Denn Jesus sagt, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Also unser Mund, unsere Worte offenbaren, was in unserem Herzen ist. Das kommt da hervor. Wenn Gott uns ein neues Herz geschenkt hat, dann legen wir ab alle Lügen, alle Lästereien, alle Übertreibungen, alle verletzenden Worte. Legen wir ab diese Redesünden. Das passt nicht mehr. Dann haben wir Vers 25 hier einen weiteren Bereich. Es heißt, lass deine Augen stracks vor sich sehen und deinen Blick geradeaus gerichtet sein. Nach dem Mund, wir merken hier am Schluss des Predigttextes, da werden jetzt auch wieder so die verschiedenen Körperteile angesprochen. Da geht es hier um die Augen. Es geht um die Augen. Aber was ist hier gemeint? Augen, die umherschweifen. Mit Augen, die umherschweifen. Nun, es ist sicher nichts Verkehrtes, sich auch mal umzuschauen und die Umwelt wahrzunehmen. Ich glaube, was hier angesprochen ist, das ist unser Begehren. Das ist unser Begehren. Denn du kannst beständig deine Augen schweifen lassen, hier und da schauen, dort und dort und hier und dort und überall hinblicken und mit diesem Gedanken, mit dieser Haltung, ach, das hat er, das ist aber schön, warum nur habe ich das eigentlich nicht? Oder das hat jener, Mensch, das fehlt mir auch noch. Unsere Augen, die können uns zum Begehren verführen. Aber das ist etwas, was auch nicht passt, was wir nicht sollen. Wir sollen nicht begehren. Wir lesen in den 10 Geboten, ich zitiere mal, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Wenn Gott dir ein neues Herz geschenkt hat, dann kannst du gerade ausschauen. Dann musst du nicht ständig links und rechts gucken, was hat der, was hat jener, wo ist er besser dran, wo ist der besser dran und immer begehrst du und fühlst dich schlecht. Nein, du musst nicht nach links und rechts schauen, du musst dich nicht vergleichen, du kannst zufrieden sein mit dem, was Gott dir gegeben hat. Das sind diese Augensünden, dieses Begehren. Und dann haben wir Vers 26, da haben wir die Tatsünden. Sie werden auch in den Blick genommen. Lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen und alle deine Wege seien gewiss. Ne, der Fuß, der auf der Bahn geht, diese Wege, das ist ein Bild für unser Handeln. Wir gehen irgendwo hin, um etwas zu tun. Und Salomo meint, du sollst dich nicht auf krumme Wege verführen lassen. Du sollst nicht krumme Wege einschlagen. Lass dich nicht ein auf zweifelhafte Taten. Nein, wenn Gott dir ein neues Herz geschenkt hat, dann bleibst du in der Spur. Dann bleibst du auf der rechten Spur. Dann gehst du gerade diesen Weg, den Gott dir gezeigt hat, den Gott dich gerufen hat. Lass dich nicht verführen auf krumme Wege. Das passt nicht. Aber wie kann es gelingen? Wie kann alles das gelingen? Wir lesen Vers 27 am Schluss. Weiche weder zur Rechten noch zur Linken, wende deinen Fuß vom Bösen. Gelingen kann das also, das wird hier deutlich in diesem Vers, wenn wir das Ziel, Gott zu gefallen, das Ziel in der Weisheit zu leben, in der Weisheit zu wachsen, den Kampf um das Herz zu gewinnen, wenn wir dieses Ziel klar vor Augen haben und klar vor Augen behalten, wenn wir das ansteuern, wenn wir darauf zugehen, wenn wir davon unseren Blick nicht abwenden, dann kann das gelingen. Nur wer klar auf das Ziel fokussiert ist, kann den Kampf um das Herz gewinnen. Nur wer klar aufs Ziel fokussiert ist, der kann das Ziel auch erreichen. Mir fiel da was ein, was ich so in den letzten Wochen erlebt habe. Wir sind einige Male auf der Autobahn unterwegs gewesen als Familie. Und ich denke, ihr kennt das alle. Es gibt auf den Autobahnen, wenn man so in so Baustellenbereich hineinfährt, dann gibt es häufig diese verengten Fahrspuren. Ne? Also rechte Fahrbahn ist normalbreit, da fahren die dicken LKW. Und die linke Fahrbahn, die linke Spur ist dann ziemlich schmal, 2,10 Meter oder irgendwie so. Jedenfalls schmaler als normalerweise. Ich weiß nicht, was für ein Typ Autofahrer du bist, ob du entspannt und locker und geduldig dem LKW hinterher tuckerst auf der rechten Spur oder ob du dich auf die linke Spur wagst, um etwas flotter voranzukommen und am LKW vorbeizukommen. Ich muss sagen, ich für meinen Teil habe mit meinem Auto, zumindest mit meinem Auto, was ich gut kenne, habe keine Probleme, da auf die linke Spur zu wechseln. Ich bin da ganz entspannt. Meine Frau dagegen, wenn die dann auf dem Beifahrersitz sitzt, die schaut dann rechts so raus aus ihrem Fenster und dann sieht sie, wie schmal das ist und dann schaut sie zu dem LKW und sagt, oh, das ist aber ganz schön eng. Und ich denke, kann schon sein, aber ich gucke lieber nach vorne. Ich fahre entspannt vorbei. Und ich glaube, entscheidend ist, in so einer Situation, das habe ich ihr auch schon mal gesagt, sie muss das ja nicht machen, aber ich habe ihr das schon gesagt, um sie zu beruhigen, entscheidend ist in so einer Situation, dass du konzentriert bist, natürlich, dass du das Lenkrad ordentlich festhältst, aber vor allen Dingen, das scheint mir am wichtigsten, dass du den Blick klar nach vorne ausgerichtet hast. Auf die Spur. Wo willst du langfahren? Dass du sie verfolgst und nach vorne schaust. Ich schaue nicht nach links und rechts. Ich gucke nicht, wo ist links hier diese Begrenzung oder wo ist rechts der LKW. Das würde mich auch verunsichern, wahrscheinlich. Ne? Dann würde ich auch denken, vielleicht doch ein bisschen mehr nach links und dann denke ich, wieder ein bisschen mehr nach rechts und dann, nein, das wäre nicht gut, dann würde es wirklich zum Unfall kommen wahrscheinlich. Nein, ich schaue nicht nach links und rechts. Ich schaue nach vorne. Ich schaue gerade nach vorne und lasse mich nicht verunsichern, sondern fahre dem Ziel entgegen auf der schmalen Spur am LKW vorbei. Und das klappt dann auch. Ich glaube, in unserem Leben ist es ganz ähnlich. Es müssen erst einmal die Voraussetzungen stimmen. Du brauchst ein neues Herz. Du musst wiedergeboren sein. Das ist einfach die Grundvoraussetzung. Und wenn du da überlegst und noch nicht so sicher bist, wie das eigentlich ist bei dir, dann musst du an dieser Frage erst einmal weiterarbeiten, da weiterdenken, vielleicht auch das Gespräch suchen. Das ist die Voraussetzung, die stimmen muss. Du brauchst ein neues Herz. Du musst wiedergeboren sein. Ein weises Leben beginnt im Herzen. Aber dann ist es wichtig, dass du ausgerichtet bist auf das Ziel, in dieser Weisheit zu wachsen, Gott zu gefallen, den Kampf um das Herz zu gewinnen, nach und nach abzulegen, was schlecht ist und anzuziehen, was gut ist. Und dann musst du dich konzentrieren, nach vorne schauen, nicht links, nicht rechts. Konzentriere dich, schau nach vorne, bleib dran, behalt das Ziel in den Augen. Amen.